Vertikal, horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
Ein Podcast von NDR Info.
Also was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass wenn man sich mit den eigenen Träumen beschäftigt, weil eben die Träume wichtige Themen, die einen im Wachzustand beschäftigen, aufgreifen, wenn man sich mit Träumen beschäftigt, kann man unheimlich viel aus den Träumen lernen.
Dadurch sind Träume ein faszinierender Weg, in unser eigenes Inneres hineinzuschauen, auch in die Ecken und Winkel, die wir mit dem klaren Verstand nicht so sehen können. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist, dass Träume natürlich auch eine religiöse Dimension haben. Also in der gesamten Menschheitsgeschichte, nicht nur im jüdisch-christlichen Raum, sondern in allen Religionen und Kulturen, sind Träume auch ein Medium, sagen wir mal, spiritueller, religiöser Erfahrungen. Und das fand ich schon immer interessant.
Also für die Patienten, die empfänglich sind, ist es eine sinnvolle Ergänzung oder auch Aufarbeitung dessen, was sie im Krankenhaus erleben. Es ist wie im richtigen Leben, nicht jeder ist empfänglich für die eigenen Träume, merkt sich's. Aber ich merke in bestimmten Situationen, und das wissen wir auch aus der Traumforschung oder ja aus der analytischen Erfahrung, dort wo besonders starke Emotionen sind, sind auch starke Träume dann im Grunde. Ist es eine Unterstützung, die eigene Situation zu verstehen, aufzuarbeiten oder vielleicht sogar eine Perspektive?
Träume sind wie Fenster zu einer verborgenen Welt, die wir nur betrachten und betreten, wenn wir die Augen schließen und schlafen. Sie können lebhaft, emotional, aber auch angsteinflößend sein. Manchmal können wir uns doch ganz genau daran erinnern, was wir geträumt haben, und manchmal gar nicht. Jeder von uns träumt. Dieses Phänomen beschäftigt die Menschen seit Jahrtausenden. Denn schon bei den Pharaonen wurde von Träumen berichtet, und auch in der Bibel tauchen Erzählungen über Träume und Botschaften im Schlaf auf.
Warum aber träumen wir überhaupt und was haben die Träume dann zu bedeuten? Welche religiösen Erfahrungen machen Menschen beim Träumen und was sind das für Traumgeschichten, die da in der Bibel erzählt werden? Darum soll es heute gehen in Vertikal Horizontal Glaubens- und Gewissensfragen, dem Podcast aus der Redaktion Religion und Gesellschaft. Und am Mikrofon begrüßen Sie und euch Martina Kothe
und Bita Schaffinier. Manchmal wache ich morgens auf und dann kann ich genau wiedergeben, was ich geträumt habe. Dann weiß ich das noch ganz genau, habe das alles vor Augen. Aber oft ist es auch so, dass ich mich gar nicht dran erinnern kann oder nur sehr vage. Und wenn wir uns nicht unbedingt an unsere Träume erinnern können, wenn wir morgens aufwachen, träumen wir alle und das jede Nacht. Das ist ja so. Also jeder Mensch träumt in der Nacht. In der Regel schlafen wir so circa 6 bis 8 Stunden am Tag. Und ob wir auch die ganze Zeit träumen, ist noch nicht ganz erforscht. Martina, was ist dein letzter Traum, an den du dich erinnern kannst?
Das ist nicht unbedingt der letzte Traum, an den ich mich erinnern kann, aber mir fällt einer ein, der mir einfach lange in Erinnerung geblieben ist, weil ich ihn so lustig fand. Ich habe mal geträumt, dass ich Bundeskanzlerin werde. Aus irgendeinem Grund sollte ich das machen. Ich habe dann auch zugestimmt und dann hieß es, ich müsse gleich zu einer Konferenz fahren. Und in dem Moment habe ich aber darauf bestanden, in meinem eigenen Privatauto zu fahren. Und das war so das Traumbild, mit dem ich aufgewacht bin. Ich saß in meinem etwas verbeulten, älteren, kleinen, blauen Auto und fuhr eine Straße entlang. Und um mich herum war eine riesige Polizeieskorte mit Blaulicht, damit ich eben zu dieser Konferenz kommen konnte. Ich habe mich wirklich darüber gefreut beim Aufwachen. Deshalb ist der auch noch so präsent, der Traum, weil er so ein Bild hatte.
Ja, herrlich.
Aber meistens geht's mir genau wie dir, Bita. Ich wach auf und dann habe ich höchstens noch Schemen, die sich aber auch nach dem ersten Kaffee verflüchtigen.
Ja, schade, ne? Ja. Manchmal möchte ich auch wissen, wie der Traum weitergeht zum Beispiel auch.
Ja.
Einige Traumforscher gehen ja tatsächlich davon aus, dass wir eher durchgehend träumen. Vielleicht nicht die ganze Zeit so intensiv, aber in der sogenannten REM-Phase, also die Rapid Eye Movement Phase, wo die Augen sich ganz schnell bewegen. In dieser Phase träumen wir besonders intensiv. Und an diese Träume können wir uns dann später auch ganz gut erinnern.
Und angeblich spielt ja auch das Wachwerden, also dieser Vorgang des langsamen Aufwachens, beim Erinnern der Träume eine Rolle. Wenn man zum Beispiel vom Wecker aus dem Schlaf gerissen wird, dann fällt das Erinnern an den Traum schwerer, als wenn man im Urlaub schön langsam wach wird, ausgeschlafen ist und sich dann diese Traumbilder nochmal vergegenwärtigen kann, dann bleiben sie angeblich länger in Erinnerung.
Ja, ist bei mir auch so. Wenn ich ausschlafen kann, dann kann ich mich viel besser daran erinnern. Ja. Auch welchen Zweck das Träumen erfüllt, das haben Forscher bis heute noch nicht ganz genau herausgefunden. Manche sehen darin einen Weg, Probleme zu lösen. Andere halten das Träumen für eine Art Gehirntraining. Wiederum andere meinen, Träumen solle uns Angst lehren und damit überleben zu können. Einer der international bekanntesten Traumforscher, Professor Michael Schredl, vermutet, dass an allen Theorien ein bisschen was dran ist. Er ist Psychologe und wissenschaftlicher Leiter des Schlaflabors am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim und er schreibt seine gesamten Träume in ein Tagebuch. Inzwischen sind da mehr als 17.000 Träume zusammengekommen. Unglaublich, oder?
Ja.
Wir haben uns mit Michael Schredl unterhalten. Seit 1984, seit also 40 Jahren, schreibt er seine Träume auf, jeden Tag. Und ich wollte von ihm wissen, welchen Nutzen er aus seinen Notizen zieht.
Man hat eben Möglichkeiten, Themen zu verfolgen, die über längere Zeit gehen. Und normalerweise bei wissenschaftlichen Untersuchungen, da hat man Studierende, die machen mal 2 Wochen oder 4 Wochen mit und dann ist wieder vorbei. Oder nehmen Sie als Beispiel Schulfreunde, die schon lange zurückliegen und da kann ich dann gucken, wie häufig treten die im Traum auf und ändert sich das über die Zeit, wer von den Schulfreunden tritt eher auf als die anderen, war ich mit denen auch besser befreundet in der Schule und das sind alles Themen, die kann ich nur dann beantworten, wenn ich tatsächlich eine lange Serie von Träumen zur Verfügung habe.
Sie sagen auch, man kann Träume selbst steuern. Inwiefern? Wie geht das überhaupt?
Es gibt einen speziellen Zustand, der im Deutschen als Klarträume bezeichnet wird, im Englischen als Lucid Dreaming, also luzides Träumen. Und da ist es so, dass das ein spezieller Bewusstseinszustand ist, in dem man weiß, während des Träumens, dass man träumt. So ein bisschen wie eine Wachfantasie, also wenn Sie im Wachzustand die Augen geschlossen haben und so überlegen, was würden Sie alles gern machen, wo würden Sie gern in Urlaub hinfahren und solche Sachen. Nur beim luziden Träumen findet es eben im Schlaf statt und auch interessant, es ist viel realistischer als solche Wachfantasien. Das heißt, man ist tatsächlich in so einer Welt unterwegs, in einer sich real anfühlenden Welt und kann trotzdem viele Sachen machen, die man sich vornimmt und auch vorgenommen hat.
Diese luziden Träume, von denen Sie sprechen, haben Sie Erkenntnisse darüber, ob diese Träume auch für Künstlerinnen und Künstler auch in der Vergangenheit vielleicht eine Rolle gespielt haben? Also die Surrealisten haben sich ja auch auf Traumwelten bezogen. Gibt es da eine wissenschaftliche Erkenntnis dazu?
Es ist tatsächlich so, dass es die Träume, auch nicht luzide Träume, kreative Anregungen für den Wachzustand geben. Also es ist einfach so, dass die Träume ein bisschen anders funktionieren, vom Denken kreativer sind. Und da gibt es viele Ideen. Ich habe selbst mal einen Maler, der hier gewesen ist und der in den luziden Träumen, also das bewusst dann genutzt hat, die Kreativität des Träumens, im Traum Bilder gemalt hat. Das einzige Problem, was er hatte, dass wenn er aufgewacht ist, musste er sie nochmal malen. Aber er hat tatsächlich die Anregungen genutzt und seine Kreativität gesteigert. Und das ist tatsächlich, was Träume auch bieten können. Sie geben einfach Impulse für die Wachkreativität.
Manche Menschen leiden auch unter Albträumen. Woher kommen diese Albträume und gibt es verschiedene Kategorien, nach denen man Albträume vielleicht unterscheiden kann?
Unter Albträumen verstehen wir Träume, die stark negative Emotionen haben, die wahrscheinlich meistens auch zum Erwachen führen. Also so Fallträume, Verfolgungsträume, nahestehende Personen sterben, das sind so typische Themen. Und wir wissen, dass diese Albträume aus so einer Veranlagung Stress Kombination erklärt werden. Also es gibt tatsächlich sehr kreative, sensible Personen, die mehr unter Albträumen leiden, aber Stress führt auch dazu, dass mehr Albträume auftreten. Und wir unterscheiden bei den Albträumen auch noch 2 Typen von Albträumen. Das sind die sogenannten idiopathischen Albträume. Ja, das heißt, es sind Albträume, die ganz bunt und wild verschiedene Themen darstellen. Und dann gibt es noch sogenannte posttraumatische Belastungsträume oder posttraumatische Albträume, in denen ein Trauma, jetzt Kriegserlebnisse, Naturkatastrophen, Missbrauch, wiedererlebt wird. Und das wird in der Forschung etwas unterschieden, weil die unterschiedlich behandelt werden müssen.
Untersuchen Sie auch solche Stressträume, nenne ich es mal, also aus verschiedenen Berufsgruppen? Ich habe mich da mal ein bisschen umgehört und das ist ganz interessant. Also bei meinem Hörfunk, wenn man dabei bleibt, dann haben also diejenigen, die am Mikrofon sitzen, andere Stressträume von einer Arbeitssituation als beispielsweise die Kolleginnen und Kollegen, die vom technischen Team sind. Haben Sie da einen Fundus an unterschiedlichen beruflichen Stressträumen?
Also wir haben arbeitsbezogene Träume untersucht, also auch Stressträume. Da war interessant, dass der stressige Beruf auch nach der Pensionierung noch auf das Traumleben negativ einwirkt. Aber die spezifischen, also nach Berufsgruppen sortiert, da gibt es bisher noch keinen, der das so ausführlich gemacht hat. Ein paar anekdotische Beispiele kenne ich schon, dass gerade auch Personen, die eben auf die Zeit genau achten müssen, schon mal den Traum haben, dass sie irgendwas vergessen haben oder der Text nicht da ist und solche Sachen. Das kommt zum Beispiel bei Moderatoren, Moderatorinnen vor.
Ja, haben wir alle schon geträumt. Ja, wie ist denn da aktuelle wissenschaftliche Stand? Was weiß man über Träume, deren Deutung und vielleicht auch Mythen, die mittlerweile aufgeklärt wurden?
Also der wissenschaftliche Stand von Träumen, also es ist aktuell ein Thema, was immer mehr an Bedeutung gewinnt, weil es eben ein Teil der sogenannten Bewusstseinsforschung ist. Da ist einfach die Idee, dass man natürlich ein biologisches Organ, das Gehirn hat, aber dieses Bewusstsein ist nicht einfach durch Nervenimpulse zu erklären. Das ist einfach ein komplexes Phänomen und das ist spannend für viele Forscher und Forscherinnen. Und da gehört das Träumen eben auch dazu. Wo sich die Forschung bisher die Zähne ausbeißt, ist eben die Funktion der Träume. Also macht es Sinn, dass wir nachts träumen oder hat die Natur sich einfach nicht die Mühe gemacht, dieses subjektive Erleben, was tagsüber sehr wichtig ist, nachts abzuschalten? Das sind so offene Fragen, die die Wissenschaft immer noch beschäftigt und wahrscheinlich auch noch länger beschäftigen wird.
Lassen Sie uns einen Sprung ganz an den Anfang der Erzählungen von und über Träume machen. In der Antike, da galten ja Träume auch als Offenbarung der Götter. Ende des 19. Jahrhunderts kam dann Sigmund Freud mit seiner Traumdeutung und dann auch C.G. Jung natürlich mit den Archetypen. Hat das denn heute noch Bestand, diese Idee der Traumdeutung, oder ist man da mittlerweile auf einem ganz anderen Weg?
Na, die Grundidee, also die Forschung zeigt ganz klar, dass die Trauminhalte mit dem zusammenhängen, was wir tagsüber erleben und vor allem den wichtigen Sachen. Interessanterweise auch vor allem mit sozialen Interaktionen. Ob das jetzt tatsächlich das Unbewusste widerspiegelt oder die Zukunft, da wäre ich extrem vorsichtig, sondern wir wissen, dass Träume einfach das widerspiegeln, was die Person aktuell beschäftigt. Und insofern macht es natürlich Sinn, sich auch mit den Träumen zu beschäftigen, weil eben diese Themen da vorkommen. Aber was man vorsichtig sein muss, ist eben, sind so einfache Deutungen. Katze im Traum bedeutet dies oder jenes. Als einfaches Beispiel, die erste Studie, die überhaupt durchgeführt worden ist, wir haben festgestellt, was total simpel klingt, dass Hunde häufiger in den Träumen von Hundebesitzern vorkommen als von Personen, die keine Hunde haben. Klingt banal, aber wenn Sie jetzt so ein Deutungslexikon haben, wo steht, Hund bedeutet dies oder jenes, dann merken Sie schon, das kann gar nicht funktionieren. Das heißt also, man kann mit Träumen, wenn man sich damit beschäftigt, tatsächlich sehr viel anfangen und sehr viel auch für sich rausziehen und verstehen. Aber man muss ein bisschen vorsichtig sein mit simplen Deutungen und Begriffen wie Unbewusstes, sondern Träume spiegeln die Sachen wider, die uns wichtig sind.
Das finde ich sehr spannend, weil es ja auch ein wenig impliziert, dass der Traum und die Träume überhaupt aus dieser Ecke des Unsachlichen und nicht wirklich für das Leben Wichtigen herauskommen, oder?
Es ist tatsächlich so. Ich meine, ich bin ja Psychologe von der Forschung her und die Psychologen erforschen subjektives Erleben. Und da sind natürlich Träume was ganz Normales. Das einzige Spannende oder Ungewöhnliche an den Träumen, aber auch Spannende, ist, dass die Träume eben Erlebnisse beinhalten, die wir so im Wachzustand nicht machen können. Das macht ja die Träume auch so spannend. Aber wenn man auf die Grundstruktur der Träume guckt, dann ist es auch so, dass wir da Angst haben, positive Emotionen, negative Emotionen. Es kommt eben das ganze Spektrum vor, was wir im Wachleben kennen. Nur eben in einer etwas manchmal dramatisierten, kreativen Weise, wie es dargestellt wird. Aber das zeigt oder das ermöglicht auch einem aus diesen Traumerleben interessante Erkenntnisse zu gewinnen.
Soweit der Traumforscher Professor Michael Schredl.
Bis heute rätseln die Wissenschaftler ja darüber, was Träume eigentlich zu bedeuten haben. Sie waren schon immer faszinierend und verstörend für die Menschen, das kann man sicher so sagen. Und so haben Träume und ihre Deutung auch Einzug in alle heiligen Schriften gefunden. Sowohl im Alten als auch im Neuen Testament kommen verschiedene Träume vor. Darüber habe ich mich mit Marco Frenschkowski unterhalten. Er ist evangelischer Theologe und Religionswissenschaftler und lehrt unter anderem Neues Testament an der Universität Leipzig. Und ich wollte von ihm wissen, was es mit den biblischen Schriften auf sich hat. Also, ob Träume eine eigene Bedeutung haben oder ob sie als Stilmittel zu sehen sind.
Wenn man sich zum Beispiel Josefs Träume in der Josefs-Novelle Genesis 37 bis 50 anguckt, ja, da kommen Traummotive vor, die wir heute gar nicht so anders deuten würden. Also, dass er träumt da was von den Himmel, also von Mond und Sonne und die Sterne und die verneigen sich vor ihm und so. Und das wird da auf seine Familiensituation gedeutet. Also, das ist symbolisch für seine familiäre Konstellation oder Aufstellung. Und das ist eine Traumdeutung, die uns heute problemlos nachvollziehbar ist. Das gibt es schon, ja.
In der Bibel spielen Träume immer wieder an unterschiedlichen Stellen eine Rolle. Und diese Geschichte von Josef, die Marco Frenschkowski hier gerade anführt, ist sehr prominent. Ich will sie kurz zusammenfassen. Es geht um Folgendes. Erst träumt Josef, dass sich die Gestirne vor ihm verneigen. Das hat Marco Frenschkowski gerade angerissen. Und als er diesen Traum dann seinen Brüdern erzählt, denken die wiederum, er sei eitel und arrogant und alle müssten sich vor ihm verneigen. Daraufhin werfen sie ihn in eine Zisterne. Dann kommen allerdings Händler vorbei und sie entscheiden, ihn an Händler zu verkaufen. Und so wird er als Sklave nach Ägypten gebracht. Dort wiederum gerät er in Misskredit, muss ins Gefängnis und deutet seinen Mitgefangenen, dem Mundschenk und dem Bäcker des Pharao, ihre Träume. Und am Ende wird er dann der Traumdeuter des Pharao selbst. Spannend ist daran, finde ich, dass es in der Geschichte sowohl um Josefs Träume als auch um die Deutung der Träume anderer geht. Es ist eine Geschichte, die auch im Koran unter anderem eine Rolle spielt.
Ja, und dann gibt es ja noch andere Träume in der Bibel. Hervorzuheben wären da die Träume eines anderen Josef, dem Mann von Maria nämlich. Er wird im Traum erst darauf hingewiesen, dass Marias Kind von Gott ist. Er sie also nicht verlassen soll. Und dann, als Jesus geboren ist, erscheint ihm im Traum erneut ein Engel und sagt ihm, er soll fliehen. Das Leben seines Kindes sei nämlich in Gefahr.
Und Josef handelt danach. Er bricht sofort auf und flieht mit seiner Familie. Und interessant finde ich daran auch, dass diese Träume eben keinen Symbolcharakter haben. Es geht also nicht um Erscheinungen oder Tiere oder irgendeine Art von Traumbild, das man erst deuten muss, sondern im Neuen Testament wird Josef oder auch den Weisen aus dem Morgenland ganz genau gesagt, was geschehen ist und was sie jetzt tun sollen.
Ja, und es gibt auch noch weitere Träume in der Bibel. Martina, welche findest du besonders spannend?
Ich finde den Traum von König Nebukadnezar wirklich ungewöhnlich. Also es wird eine Abfolge richtiger Albträume beschrieben. Im Text ist auch von Visionen die Rede. Er träumt von vier riesigen Tieren mit mehreren Köpfen. Manche dieser Tiere haben Flügel, manche zwei, manche vier. Und das vierte Tier, das hat 10 Hörner. 3 Hörner fallen aus und ein neues Horn mit einem Auge und, wie es heißt, einem geschwätzigen Mund wächst anstelle der 3 ausgefallenen Hörner. Niemand will dem König diesen Traum deuten, bis auf Daniel, der dann erklärt, bei den Tieren handle es sich um Königreiche, die entstehen werden. Es geht also um Machtpolitik und am Ende läuft es darauf hinaus, dass nur jenes Königreich von Bestand sein wird, das unter dem Schutz Gottes steht. Diesem Königreich werden alle anderen dienen und es wird ewig sein.
Ja, und Daniel hat den Traum gut gedeutet und am Ende erkennt Nebukadnezar Gott an und erhebt Daniel zum Fürsten über Babel.
Als Traumdeuter alles richtig gemacht, würde ich sagen. Es gibt noch einen anderen Traum, den ich sehr rätselhaft finde, der ist von Jakob und der Himmelsleiter. Worum geht's? Jakob ist auf Reisen und träumt von einer riesigen Leiter, die an ihrer Spitze den Himmel berührt. Und auf dieser Leiter steigen die Engel Gottes hoch und runter. Und ganz oben steht Gott selbst und verspricht Jakob eine großartige Zukunft. Er sagt, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wieder herbringen in dies Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe.
Ja, genau. Und dann wird Jakob auch klar, dass dieser Ort, an dem er übernachtet hat, eine heilige Stätte sein muss. Er nennt sie Bethel. Über diesen Traum habe ich auch mit Marco Frenschkowski gesprochen und wollte von ihm wissen, ob und wie man diesen Traum deuten kann.
Das ist ja sozusagen die Geschichte, wie ein Mensch im Traum entdeckt, dass hier ein heiliger Ort ist. Heilige Orte werden in der Antike nicht geschaffen, nicht gemacht, sondern die werden entdeckt. Man entdeckt, hier ist das Haus Gottes, Bet-El. Hier ist ein Übergang irgendwie, da ist sozusagen die Mauer zwischen unserer Wirklichkeit und der göttlichen Wirklichkeit besonders dünn. Und da ist so ein Übergang, ja. Und das sieht Jakob also im Traum von einer Leiter oder einer Rampe, ist das genau genommen, die also von der Erde in den Himmel führt und umgekehrt. Und da laufen also die Engel auf und ab. Und das ist natürlich ein hohem Maße mythologisch-symbolischer Traum und er wacht dann auf. Wie schauerlich ist diese Stätte, sagt er, also dass dies ein luminoser Ort ist, ein heiliger Ort. Der Traum ist hier eigentlich ein Mittel, um diese besondere Durchlässigkeit dieses Ortes für eine andere Wirklichkeit zu entdecken.
Spannend ist ja, dass hier gar nicht direkt etwas erzählt wird oder der Träumende angesprochen wird mit einer klaren Botschaft, sondern es geht um den Ort, auf den dann im Traum aufmerksam gemacht werden soll.
Ja, das ist wirklich spannend. Und in der Bibel wird auch der Träumende selbst durch so einen Traum von Gott ausgezeichnet. So heißt es beispielsweise im Alten Testament, als Jahwe aus der Wolkensäule zu Aaron und Miriam spricht: Wenn es bei euch einen Propheten gibt, so gebe ich mich ihm in Visionen zu erkennen und rede mit ihm im Traum.
Auch wird davor gewarnt, die Träume nicht zu deuten. In der Antike lehrte Rabbi Chista, ein ungedeuteter Traum gleicht einem ungelesenen Brief.
Marco Frenschkowski sagte mir auch, dass die Tradition der Traumdeutung für das Judentum, das Christentum und den Islam einen ganz ähnlichen Stellenwert hat und dass man in den drei Religionen auch auf ähnliche bis gleiche Deutungsmuster zurückgreift. Generell sagt er, dass sich die Menschen in früheren Zeiten viel stärker mit ihren Träumen beschäftigt hätten und diese daher dann auch in wichtige Erzählungen eingeflossen seien. Mich hat im Gespräch mit Marco Frenschkowski noch interessiert, was diese Träume in den Heiligen Schriften denn für uns heute bedeuten.
Also wenn wir vom religionswissenschaftlichen in den theologischen Diskurs überwechseln sozusagen und fragen, was das für uns heute vielleicht sagen könnte. Ich würde schon meinen, dass uns das auch ermutigt, auch unsere eigenen Träume nach religiösen Inhalten, nach Botschaften, nach spirituellen Dingen zu befragen, die uns etwas klar machen. Vielleicht nicht gerade als Offenbarung von Gott, das ist nur schon, sag mal, das ist sehr hochgegriffen, aber als etwas, was vielleicht unsere eigene Seele uns deutlich macht, worin wir etwas erkennen, was wir rational nicht so leicht erkennen können. Also, dass die Träume auch ein Spiegel der Seele sind, hat man übrigens in der Antike auch schon gewusst. Das steht schon im Buch Jesus Sirach im Alten Testament, ja. Also, dieser Gedanke, dass Träume uns etwas über uns selbst lehren, und das ist auch etwas Spirituelles. Aber dann geht es natürlich noch darüber hinaus. Also, das Neue Testament kennt eben auch Träume, die in einem, naja, in einem spezifischeren Sinn Botschaften Gottes sind. Das ist aber nicht so häufig. Es gibt auch eine Skepsis, weil Träume eben auch so ein bisschen was Wirres sein können. Sie können in die Irre leiten. Man kann sich da Deutungen ausdenken, die irgendwas in irgendeine Richtung gehen. Das wusste man natürlich auch. Also es gab schon auch eine Skepsis gegenüber den Träumen.
Ich würde gerne diesen Gedanken von Marco Frenschkowski nochmal aufgreifen, wenn er sagt, dass wir in den Träumen auch etwas über uns selbst lernen. Allerdings bedarf es ja oft der Deutung. Also nur wenigen Menschen ist klar, was uns ein Traumbild denn jetzt genau sagen möchte. Und die Haltung zu sagen, das, was wir träumen, hat immer etwas mit uns, mit unserer gegenwärtigen Situation im Leben zu tun, vielleicht mit Fragen, die wir uns stellen etc., die ist ja, wie wir auch schon gehört haben, in der modernen Traumforschung zu Hause, in der man eher nicht mehr mit Symbolen, mit Archetypen, wie sie C.G. Jung genannt hat, arbeitet.
Ja, allerdings hat C.G. Jung die Symbolbilder oder auch Archetypen ja nur auf sogenannte große Träume angewendet. Das sind Träume, die nicht aus der Lebenserfahrung einer Person stammen, sondern die, wie Jung es nennt, aus dem kollektiven Unbewussten hervorgehen. Zur Deutung solcher Träume können dann Symbollexika eine Hilfe sein.
Ferner dachte C.G. Jung auch, dass Träume häufig unsere bewusste Haltung kompensieren, uns damit also in unserem Wachbewusstsein ergänzen.
Symbole spielen ja in den Träumen in der Bibel, aber auch in der islamischen Welt früher eine wichtige Rolle. Das erzählt die Arabistin und Volkskundlerin Dr. Dorothee Lauer von der Universität Göttingen. Vor allen Dingen wollte man dem Traum als solchem auf die Schliche kommen.
Philosophen in der islamischen Welt haben Theorien darüber aufgestellt, wie Träume eigentlich zustande kommen können. Und sie kamen dann auf die Idee, dass der Mensch verschiedene Sinne hat und verschiedene Formen des Intellekts, dass aber im Schlaf praktisch die Sinne zur Ruhe kommen, aber dafür das Imaginationsvermögen bzw. die Fantasie erstarkt. Und mit Hilfe dieser Fantasie kann der Träumende Sinnbilder aus den höchsten Welten, also aus den Sphären Gottes quasi, direkt wahrnehmen und Bilder erhaschen. Nicht nur Metaphern, er kann sie sehen. Je nachdem, wie geistreich dieser Träumende ist, wenn er ein hohes Maß an Intellekt hat, dann kann er diese Bilder verstehen und selber entschlüsseln. Doch die normalen, und das sind die meisten Menschen, brauchen dafür die Hilfe eines Traumdeuters, der ihnen sagt, wofür das steht. Das ist so wie bei Josef, der den Traum gedeutet hat und praktisch genau aufschlüsseln konnte, was das für Elemente sind. Nun ist die Vorstellung, dass ein Prophet dieses vollkommene Imaginationsvermögen hat, denn er erfährt, ob im Traum oder auch am Tag, direkt diese Bilder oder diese Einblicke in die höchsten Sphären. Er braucht keinen Traumdeuter und wird damit praktisch zu einem Weisen, zu einem Propheten eben, der verkündet, was andere Menschen nicht sehen können.
Was ja aber andersherum bedeutet, dass ich, wenn ich meine Träume nicht verstehe, einfach nicht schlau genug bin, oder?
So ist es. Also sie wären dann ein normaler Mensch. Und das heißt aber nicht, dass das immer so bleibt. Das ist eben die Idee, dass jeder Mensch aufgefordert ist, in der islamischen Glaubenswelt an sich zu arbeiten. Also lebenslanges Lernen steht an oberster Stelle. Man soll lernen, 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 um Wissen zu erhalten und zu begreifen. Denn nur mit Wissen kann man auch die Religion verstehen, kann man Gott verstehen. Für den einfachen Menschen reicht die religiöse Botschaft. Deswegen ist sie auf uns Menschen herabgekommen. Aber für den anspruchsvollen, den intellektuellen Menschen gibt es noch mehr, denn er sieht auch das Geheimnisvolle zwischen den Zeilen, was nicht geschrieben wurde. Er sieht den inneren Sinn, das nennen sie Batin, also das Verborgene, das Geheimnisvolle. Und nur ein intellektueller Mensch, nämlich ein Philosoph, der kann die Deutung der Welt noch viel vertiefter vorantreiben. Und er ist praktisch verpflichtet, sein Wissen an die anderen weiterzugeben. Das darf er nicht für sich alleine behalten. Das gilt als schändlich, nicht? Jemand, der viel weiß, ist genauso aufgefordert, das Wissen zu teilen.
Soweit die Arabistin und Volkskundlerin Dr. Dorothee Lauer von der Universität Göttingen. Peter, jetzt haben wir viel über die Psychologie der Träume, über die Philosophie dahinter erfahren, den Glauben, die Nähe zu Gott. Das sind Aspekte, die da auch noch eine Rolle spielen. Aber uns hat ja auch die praktische, die hoffentlich hilfreiche Arbeit mit Träumenden interessiert.
Ja, genau. Und darüber konnten wir mit einem Praktiker sprechen, und zwar mit Thomas Dreher. Er ist Pfarrer, Krankenhausseelsorger und hat eine Ausbildung in Tiefenpsychologie. In seiner Tätigkeit im Krankenhaus spricht er mit den Patienten und Patientinnen über ihre Träume. Ich habe ihn gefragt, warum das so wichtig ist.
Also für die Patienten, die empfänglich sind, ist es eine sinnvolle Ergänzung oder auch Aufarbeitung dessen, was sie im Krankenhaus erleben. Es ist wie im richtigen Leben. Nicht jeder ist empfänglich für die eigenen Träume, merkt sich's. Aber ich merke in bestimmten Situationen, und das wissen wir auch aus der Traumforschung oder ja aus der analytischen Erfahrung, dort, wo besonders starke Emotionen sind, sind auch starke Träume dann im Grunde, ist es eine Unterstützung, die eigene Situation zu verstehen, aufzuarbeiten oder vielleicht sogar eine Perspektive.
Inwiefern ist es denn hilfreich? Sie deuten dann ja die Träume oder versuchen es zumindest. Mhm. Was kommt da am Ende raus? Also warum hilft es dem Patienten?
Also mir ist zum Beispiel eine Frau in Erinnerung, die hat mir erzählt, sie wäre auf einem Kreuzweg mit 6 Stationen unterwegs gewesen. Und ich habe dann mal gezählt hinterher, sie war tatsächlich an 6 verschiedenen Stellen im Krankenhaus. Das wusste sie nicht mehr. Aber ließ sich rekonstruieren, wie dieser innere Kreuzweg zustande kam. Und das hat sie entlastet, ja. Oder ein Patient flog mal im Flugzeug nach Jerusalem, ne, und da haben sie auch so transzendente Bilder, ja, das ewige Jerusalem oder die ewige Stadt und das himmlische Jerusalem, ja, und so. Also da mischen sich so Bilder aus letztendlich Mythologie, wenn man es mal breiter sagt, und individuellem Erleben und verarbeiten das, was die Menschen da an der Stelle erleben, ja. Oder Nahtoderlebnisse, die im Traum dann verarbeitet werden. Und das hat oft was Erschreckendes und das Verstehen hilft, das einzusortieren und auch nochmal zu verstehen, in welcher Lage war ich da. Und das ist dann einfach auch gut für die Heilung, wenn diese Dinge nicht mehr belasten.
Wenn Sie jetzt solche Träume erzählt bekommen, wie gehen Sie denn in der Interpretation oder der Deutung, wenn man es so nennen will, vor? Wie ist da der Prozess?
Also ich höre zu, dann frage ich nach, haben Sie eine Idee, was bedeutet dieses oder jenes Symbol? Ja, zum Beispiel träumt jemand vom nach Jerusalem fliegen. Ja, da einfach im Gespräch wurde klar, die Person ist mehrfach in Jerusalem gewesen. Ne, das kommt so aus der Traumwelt, frage ich, was verbinden Sie denn damit? Und so ein bisschen klassisch analytisch Jungscher Provenienz versuche ich das dann auch anzureichern. Ja, was bedeutet das Symbol so in der Religion oder in der Mythologie und sagt das was über die Situation? Das ist so der Weg, eigentlich ähnlich wie in der Analyse, sage ich mal. Nur, dass es eben punktueller, kein kontinuierlicher Prozess ist. Und trotzdem helfen diese Instrumente sozusagen den Augenblick da in dem Fall im Krankenhaus zu erhellen, ja.
Sie haben es angesprochen, Sie arbeiten ja bei der Traumdeutung auch teilweise mit Symbolen, gerade auch bei der Traumdeutung in der Klinik. Stichwort gottesvergessene Sprache kommt da auch ein bisschen zum Tragen. Mhm. Mit welchen Symbolen arbeiten Sie oder wie kommen Sie dazu, Symbole doch zu deuten bei den Patienten?
Ja, also beziehe mich so auf die jungsche Tradition, die ja eben, oder sagen wir so, wir wissen ja insgesamt, Traumerleben ist symbolisch. Das war bei Freud schon so. Jung hat es aufgebaut und mehr mit der Mythologie verbunden wie Freud. Aber dass die Seele eben da ihre symbolische Sprache hat, die eben nicht logischem Denken entspringt, sondern sozusagen einer anderen Kausalität. Und dann kann man eben schon sehen, was bedeuten bestimmte Dinge im Märchen oder in der Bibel, in der Mythologie, griechische Mythologie zum Beispiel, ja.
Haben Sie ein Beispiel für uns? Was sind denn so ganz starke Archetypen oder Symbole, die vielleicht auch gleichzeitig einen biblischen und einen mythologischen Anklang haben?
Also, ich sage mal ein eigenes Beispiel. Ich wurde neulich von einem Löwen verfolgt im Traum. Ja, ne, da haben sie natürlich der Löwe, König der Wüste, ein Tier mit Würde, Dignität. Und man kann sagen, einerseits natürlich Ängste, aber auf der anderen Seite ist ja auch ein ganz kraftvoller Anteil, wo es bei mir eher darum ging, so, wo ich mir mal überlegt habe, wie integriere ich solche Energien, ne, und habe keine Angst vor ihnen. Oder es gab eine Patientin, die hat geträumt, anlässlich eines fast Sterbeerlebnisses während der OP, hat sie dann hinterher geträumt, dass sie wie ein Wurm sozusagen da sich in die Erde gewühlt hat, ja, und so in einem Viereck unterwegs war und dann aber wieder rauskam, ne, und der Wurm, ich bin ein Wurm und kein Mensch, ja, so eine niedergeschlagene Situation, wie sie das in der Bibel haben zum Beispiel.
Ich würde gerne nochmal auf dieses Zitat oder diese Wendung gottesvergessene Sprache zurückkommen. Mhm. Hiob sagt ja, Gott redet in Träumen mit den Menschen. Mhm. Er schreckt sie auf und warnt sie. Allerdings versteht man ja oft gar nicht, was man träumt. Ein wenig ketzerisch gefragt, warum drückt Gott sich denn so ungenau aus?
Ja, sehen Sie, das ist eine interessante Frage. Also wenn man jetzt in die Bibel guckt, ja, da ist es ja tatsächlich so, dass an wichtigen Stellen, ob sie jetzt an Josefs Geschichte träume mit den Brüdern, Jakob hat geträumt von der Himmelsleiter, ja, oder Josef in der Geburtsgeschichte, alle träumen. Und sagen wir oft, denen ist es öfter mal evident, worum es da geht, oder es gibt Ausleger, ja. Also Josef zum Beispiel legt ja dann auch die Träume des Pharao aus, ja. Das heißt, bei Träumen sind wir tatsächlich auf Auslegung angewiesen. Man könnte sagen, Gott denkt hier eher dialogisch und in Bildern. Wir wissen nicht genau, warum, aber es ist so und wir können es aber verstehen. Aber vielleicht ist es ja wie mit vielen komplexen Zusammenhängen im Leben. Wir verstehen es nicht gleich und in der Regel brauchen wir andere, mit denen wir drüber sprechen können.
Was haben Sie denn für Erlebnisse von Patienten, die Ihnen über religiöse Träume erzählt haben, über religiöse Symbole vielleicht, von denen Sie geträumt haben? Auch von Menschen, die vielleicht gar nicht gläubig sind oder in die Kirche gehen und trotzdem davon geträumt haben.
Ja, das ist richtig. Also Ich meine, ich denke gerade an eine ältere Dame so aus dem osteuropäischen Raum und die hat mir ganz froh erzählt, dass ihr nachts im Traum Jesus erschienen ist. Die fühlte sich richtig gut, da musste ich gar nicht viel sagen. Für die war das eine Bestätigung, ich werde gesund, es wird gut. Und mit dieser Gewissheit lag sie damals auf der Intermediate Care. Ja, so, da muss ich nicht viel sagen. Oder mir fällt ein Mann ein, der hatte nach einer OP, wäre der beinahe gestorben, also in der OP, und hat dann danach geträumt, oder während eigentlich dieses Geschehens wusste er das noch, dass er an einer Schiebetür stand, so wie, ich meine, an so einer elektrischen Tür, die sich öffnet und schließt, so wie auch zum OP dann. Und da stand eine weiße Gestalt, die hat auf eine Uhr gezeigt und gesagt, es ist noch nicht Zeit. Ja. Und das ist natürlich so, sind dann beruhigende Träume. In der Regel sind es oft von religiösen Gestalten Engel, die zurückschicken. Manchmal sind es Verwandte, die sagen, es ist noch nicht so weit. Das ist natürlich eher beruhigend.
Ich würde gerne noch mal auf diese Träume in der Bibel zurückkommen, die Sie gerade auch schon erwähnt haben. Da gibt es ja etliche. Mhm. Es gibt eben auch die Geschichte des Josef, der dann erst selber träumt und dann später für den Pharao, wie Sie ja schon gesagt haben, die Träume deutet. Mhm. Gibt es denn da auch eine Forschung dazu über Träume in der Bibel oder einen Konsens unter den Theologen und Theologinnen, dass man sagt, das sind Symbole für etwas, oder wenn die Geschichte einen bestimmten Stellenwert hat, dann wird das als Stilmittel über die Träume erzählt vielleicht?
Für alle Religionen sind Träume oft Sprache Gottes. Das haben sie im Islam, aber auch in anderen Religionen, Judentum, also in diesen Religionen, in diesen dreien auf jeden Fall. Und das ist sicher unstrittig, ne, dass damals der Traum als Gottes Sprache galt. Aber Sie merken am Wort damals, es wird oft historisierend behandelt. Ne? Also so quasi, damals haben die Leute das so erlebt. Das ist sicher unstrittig. Die Frage ist höchstens, inwieweit sind heute Träume auch vielleicht eine Sprache Gottes, ne? Da ist es ja zunächst einmal eher in den Bereich der Psychoanalyse gewandelt, ne, und mit Freud wieder Traumdeutung überhaupt populärer geworden, ne, sein sozusagen Buch von 1900, epochal. Und damit begann sicher eine neue Ära der Traumdeutung. Aber eigentlich von der Bibel übers Mittelalter bis in die Neuzeit hinein waren Träume eigentlich unstrittig immer als Sprache Gottes auch gedeutet.
Sollte dann in der Kirche mehr geträumt werden?
Wäre sicher kein Schade, ja. Ich meine, früher, sagen wir mal schon vor 20 Jahren, als ich meine eigene Analyse gemacht habe oder länger her, hat mir mein damaliger Analytiker erzählt, wie viele Menschen von Kirchenruinen träumen, ja. Also sagen wir mal, der Abbau der Kirche, ihr Substanzverlust hat sich in Träumen schon oft lange geäußert, ne. Was eben auch fehlt in der Kirche an Leben, an Körper, an Spiritualität. Ich glaube schon, dass zeitgenössische Träume da auch dazu sprechen von Menschen, die das beschäftigt. Insofern wäre es sicher nicht schlecht. Von Kirche träumen heißt ja vielleicht auch zu sehen, wo sind die blinden Flecken und wo gäbe es kreative Lösungsmöglichkeiten für die Misere der Kirche heutzutage. Also insofern sicher ja.
Soweit der Pfarrer, Krankenhausseelsorger und Tiefenpsychologe Thomas Dreher. Ich finde es ja ungemein spannend, was andere Menschen so träumen, also was Thomas Dreher da erzählt hat. Besonders wenn es dann eben um so eine religiöse Symbolik geht, wenn jemand von Jesus träumt oder auch von Engeln.
Ja, eine ganz individuelle Traumwelt, die ja auch wieder beide Seiten hat. Es gibt jene Träume, die man sich leicht selbst erklären kann, und jene, bei denen man darauf angewiesen ist, dass jemand anderes sie für einen deutet. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall einen Notizblock neben mein Bett legen und versuchen, meine Träume mal aufzuschreiben, um sie mir besser merken zu können. Oder?
Da mache ich mit.
Super. Dann sollten wir das Thema weiterverfolgen. Es gibt ja noch viel mehr zu Träumen zu erzählen, zum Beispiel im Islam. Das haben wir jetzt nur ganz kurz angerissen.
Ja, und auch im Buddhismus, da wird wieder ein ganz anderes Licht auf die Träume geworfen.
Ja, dann treffen wir uns einfach nochmal und teilen unsere Erkenntnisse darüber, wie andere Religionen mit Träumen umgehen.
So machen wir es. Für heute ist aber leider Schluss, denn das war Vertikal Horizontal, Glaubens- und Gewissensfragen hier bei NDR Info. Diesen Podcast und weitere Folgen finden Sie unter ndr.de/info und natürlich auch in der ARD Audiothek.
Für Anregungen, Hinweise und Kritik haben wir wie immer eine Mailadresse, vertikal-horizontal, geschrieben in einem Wort, vertikal-horizontal@ndr.de. Am Mikrofon verabschieden sich Bita Schaffinier
und Martina Kothe.
Tschüss!
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.